Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die seit dem Wochenende andauernde Gewalt in Israel ist am Abend eskaliert. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas feuerte Raketen ab. Die israelische Luftwaffe reagierte mit Vergeltungsschlägen. Dabei sollen 9 Menschen getötet worden sein. Vorausgegangen waren wieder heftige Zusammenstöße zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern in Jerusalem. Im Zentrum der Auseinandersetzungen steht der Tempelberg. Mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee die drittheiligste Stätte im Islam. Zugleich ist er mit der Klagemauer von herausragender Bedeutung für das Judentum.
Raketenalarm im Großraum Jerusalem. Kurz nach 18 Uhr Ortszeit laufen die Menschen in die Luftschutzbunker. Das israelische Militär meldet zahlreiche Abschüsse aus Gaza, aber keine Verletzten. Gerade ist das Ultimatum der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas ausgelaufen. Sie hatte unter anderem gefordert, Israel müsse alle Polizisten und Siedler vom Tempelberg, arabisch Haram al-Sharif, sowie aus Ost-Jerusalem abziehen. Schon seit dem Wochenende eskaliert die Situation. Vor der Al-Aqsa-Moschee liefern sich hunderte Palästinenser Kämpfe mit israelischen Sicherheitskräften. Für die Muslime geht der Fastenmonat Ramadan zu Ende. Traditionell kamen Zehntausende zum Gebet zur Al-Aqsa-Moschee, der drittheiligsten Stätte im Islam. Gleichzeitig feierten heute rechte Israelis den Jerusalem-Tag, die Einnahme Ost-Jerusalems im Sechstagekrieg 1967. Die Annexion des Ostteils der Stadt ist international nicht anerkannt. Die Palästinenser beanspruchen Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines zukünftigen Staates. Israels Premier Netanyahu erklärt, seine Regierung sei entschlossen, Recht und Ordnung in Jerusalem aufrechtzuerhalten. Nur unter israelischer Souveränität seit 1967 haben wir hier eine lange Periode der Stabilität gesehen, die die Religionsfreiheit und Toleranz für alle gewährleistet. Für die Gegenseite stellt sich das anders dar. Benjamin Netanyahu hat ein Interesse daran, dass die Situation eskaliert, weil er gerade seine politische Macht verliert und sich so als starker Anführer verkaufen kann. Das israelische Militär hat mit dem Gegenschlag begonnen, attackiert Ziele der Hamas im Gazastreifen.
Zur aktuellen Lage jetzt live zu unserem Korrespondenten Mike Lingenfelser aus der Nähe von Tel Aviv.
Die Lage im ganzen Land ist ziemlich angespannt. Dass Raketenalarm in Jerusalem ausgelöst wurde, das gab es lange nicht mehr. 7 Raketen sollen abgefeuert worden sein. Wir haben die Explosionen vor Ort gehört. Das ist ein deutliches Anzeichen einer gesteigerten Eskalation. Vor allem im Süden des Landes ist permanent Raketenalarm im Moment. Dutzende Raketen wurden abgeschossen. Die Menschen laufen in die Bunker, suchen Schutz. Dort ist die Lage also besonders angespannt. Und hinter mir sieht man die Lichter von Tel Aviv. Es gab vor kurzem eine Drohung des islamischen Dschihad aus dem Gazastreifen. Jetzt genau um diese Uhrzeit, etwa ab 8 deutscher Zeit, Tel Aviv unter Beschuss zu nehmen. Es ist nicht klar, ob das nur eine leere Drohung ist, aber heute gab es schon einmal eine Drohung von der befreundeten Hamas-Organisation, der radikal-islamischen Hamas, dass um 18 Uhr Jerusalem unter Beschuss genommen werde, und das ist erfolgt. So gesehen nehmen die Menschen das sehr ernst, wenngleich auch man immer noch Menschen auf der Straße sieht. Aber die Lage ist angespannt und wir müssen damit rechnen, dass die Eskalation sich heute Nacht und auch in den nächsten Tagen weiter fortsetzt.
Vielen Dank, Mike Lingenfelser. Nach AstraZeneca ist nun auch bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson die Priorisierung aufgehoben worden. Das entschieden die Gesundheitsminister von Bund und Ländern. In beiden Fällen wird der Einsatz bei über 60-Jährigen empfohlen. Jüngere können die Vakzine aber nach ausführlicher ärztlicher Aufklärung ebenfalls erhalten. Bei dem Präparat von Johnson & Johnson reicht eine Dosis für den vollen Schutz. Die Entscheidung der Ministerrunde soll die Impfkampagne weiter beschleunigen.
Der Showroom des Ventilatorenherstellers Thiel Abeck aus Künzelsau, er wurde umfunktioniert. Nun ist er ein Impfzentrum für Mitarbeiter und deren Familien. Geimpft wird hier ausschließlich mit AstraZeneca. 400 Dosen pro Woche erhält das Unternehmen in Zusammenarbeit mit einem örtlichen Hausarzt. Eigentlich hätte es schon früher losgehen sollen.
Ich hätte mir gewünscht, dass wir sehr viel früher mit den Schutzimpfungen starten können. Jetzt ist es auf den Weg gebracht. Ich möchte jetzt nur eins, die Belegschaft durchimpfen, die Angehörigen durchimpfen und hoffen, dass sich niemand wirklich infiziert in Zukunft.
Bundesgesundheitsminister Spahn will beim Impfen weiter aufs Tempo drücken. Der Impfstoff von Johnson & Johnson soll nun auch bald in Deutschland für alle verfügbar sein. Eine Priorisierung wird es nicht geben.
Das macht die Corona-Impfverordnung auch möglich, im Sinne einer zügigen Verimpfung dieses Impfstoffes. Die Priorisierung also aufheben und damit allen die Möglichkeit geben, mit diesem Impfstoff geimpft zu werden, nach ärztlicher Aufklärung.
Inzwischen haben 32,8% der Menschen in Deutschland eine Erstimpfung erhalten. 9,4% sind vollständig geimpft. Und die Inzidenzzahlen sinken. Das sorgt für Diskussionen über Lockerungen. In Bayern hat die Außengastronomie in manchen Regionen wieder geöffnet.
Geht einem das Herz auf, als Wirt mit 6 Monaten keine Gäste, wenn der Parkplatz, wenn Autos rein, rausfahren, wenn Gäste sich bewegen. Unglaublich.
Doch der Bundesgesundheitsminister warnt, aus guter Laune dürfe kein Übermut werden. Führende Intensivmediziner verbreiten allerdings Hoffnung. Angesichts sinkender Infektionszahlen und weniger Intensivpatienten sind sie zuversichtlich, dass sich die Lage in den Krankenhäusern bis Ende Juni entspannen könnte.
Die Zahlen zur Infektionslage. 6.922 neue Corona-Fälle wurden binnen 24 Stunden beim Robert-Koch-Institut erfasst. Das sind rund 2.240 weniger als am vergangenen Montag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 119. Am vergangenen Montag hatte sie noch 147 betragen. Bundesinnenminister Seehofer ist positiv auf Corona getestet worden. Der Minister befinde sich in häuslicher Isolation und habe derzeit keine Krankheitssymptome, teilte ein Sprecher mit. Seehofer war Mitte April erstmalig gegen Corona geimpft worden mit dem BioNTech-Präparat. In der Corona-Krise hat der Bund bislang 100 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen ausgezahlt. Das teilte das Wirtschaftsministerium mit. Die Regierung hatte das Hilfsprogramm zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 aufgelegt. Immer wieder gibt es auch Kritik, dass das Geld zu langsam fließe.
Wo wenig los ist, da wird wenig Geld verdient. Seit mehr als einem Jahr leidet die Wirtschaft unter der Corona-Krise. Zum Ausgleich gibt es Geld vom Staat. Allein mit 9 Milliarden Euro stieg der Bund bei der Lufthansa ein. Insgesamt sind bis heute rund 100 Milliarden Euro geflossen. Gut die Hälfte davon in Form von Krediten. Gut ein Drittel sind Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Darunter die Soforthilfe, unter anderem für Freiberufler und Kleinunternehmer, die Überbrückungshilfen 1 bis 3 und die vergleichsweise großzügigen November- und Dezemberhilfen, zum Beispiel für die Gastronomie.
Ich bin sehr froh und erleichtert und auch sehr stolz, dass über 100 Milliarden Euro auf diese Art und Weise gezahlt worden sind, ohne dass es zu größeren Vorkommnissen, ohne dass es zu größeren Skandalisierungen bei der Mittelvergabe gekommen ist.
Aber durchaus zu Kritik bis heute. Das Geld fließe zu langsam und gerade für größere Einzelhändler sei es einfach zu wenig.
Da gibt es große Familienunternehmen, große Filialunternehmen im Textileinzelhandel, die mehrere Millionen Euro im Monat an Mieten zahlen müssen. Aber bei der Überbrückungshilfe gibt es eine Höchstgrenze von maximal 3 Millionen Euro pro Monat.
Auch Kurzarbeit war und ist Teil der staatlichen Corona-Hilfe. 30 Milliarden Euro sind für Kurzarbeitergeld bewilligt worden. Eine aktuelle Studie zeigt, das Kurzarbeitergeld hat auf dem Höhepunkt der Corona-Krise 2,2 Millionen Arbeitsplätze gesichert.
Es gibt weiter Unmut über die Wirtschaftshilfen, aber das ist nur eine Momentaufnahme. Ob die Krisenpolitik der Regierung erfolgreich war, das wird sich nach Corona zeigen. Wenn klar ist, ob eine Pleitewelle und Massenarbeitslosigkeit dauerhaft vermieden werden konnten.
In der Corona-Pandemie suchen immer mehr Menschen Hilfe beim bundesweiten Telefon Gewalt gegen Frauen. So habe es im vergangenen Jahr mehr als 51.000 Beratungen gegeben, ein Anstieg um 15%. Deutlich zugenommen hätten Anfragen zu häuslicher Gewalt. Für viele Frauen sei das Telefon zum Rettungsanker geworden, sagte Familienministerin Giffey. Zu mehr Anrufen habe auch die Bekanntheit des Angebots geführt. Zur Corona-Lage gibt es gleich im Anschluss an diese Tagesschau ein ARD-Extra. Darin unter anderem ein Gespräch mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Günther. Mehr Informationen finden Sie auch bei tagesschau24 und auf tagesschau.de. Mit Janine Wissler und Dietmar Bartsch an der Spitze zieht die Partei Die Linke in den Bundestagswahlkampf. Die Co-Parteichefin und der Co-Fraktionsvorsitzende wurden mit fast 87% der Stimmen vom Parteivorstand nominiert. Als ein zentrales Thema nannten beide einen grundlegenden Umbau der Wirtschaft, der soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz verbinde.
Für die Linken sind sie das optimale Quotenduo. Janine Wissler und Dietmar Bartsch sollen als Spitzenkandidaten alle Strömungen ihrer Partei abdecken. Bartsch kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, gilt als pragmatischer Stratege. Wissler kommt aus Hessen und zählt zum linken Flügel. Ihr ehrgeiziges Ziel? Mindestens 10%. Zurzeit liegen sie in Umfragen allerdings bei 6-8%. Hauptthema im Wahlkampf: soziale Gerechtigkeit.
Die Linke ist die Anwältin der wahren Leistungsträger. Der Krankenschwestern, der Erzieherinnen und Lehrer, der Paketboten, der Arbeiterinnen und Arbeiter in den Supermärkten. Leistung muss sich wieder mehr lohnen. Klatschen reicht nicht.
Wissler will keine kleinen Korrekturen, sondern einen Richtungswechsel in Deutschland.
Wir wollen nicht zurück zum kapitalistischen Normalzustand vor Corona, sondern wir wollen hin zu einer Gesellschaft, in der Solidarität und Respekt keine leeren Versprechen sind.
Neben Armutsbekämpfung und einer Vermögenssteuer geht es auch um ein Nein zur NATO.
Dass die Linke nicht einer Bundesregierung beitreten wird, die Kampfeinsätze der Bundeswehr beschließt, so steht das ja ganz deutlich im Programm drin.
Bereits im Vorfeld hatte Wissler die NATO als Kriegsbündnis bezeichnet.
Rein rechnerisch könnte es nach der Bundestagswahl möglicherweise für Grün-Rot-Dunkelrot reichen. Allerdings schafft die Linkspartei mit ihrer Verteidigungspolitik eine hohe politische Hürde. Und die dürfte weder bei den Grünen noch bei der SPD gut ankommen.
Grünen-Chef Habeck hat das Parteiausschlussverfahren gegen den Tübinger Oberbürgermeister Palmer als unvermeidlich bezeichnet. Habeck sprach heute von beleidigenden und rassistischen Sätzen, die sein Parteikollege auf Facebook gepostet habe. Die Grünen werfen Palmer Rassismus vor wegen einer Aussage über den früheren Fußballnationalspieler Aogo. Ein Landesparteitag der Grünen in Baden-Württemberg hatte am Wochenende für ein Ausschlussverfahren gestimmt.
Boris Palmer spitzt zu, macht sich unbeliebt, zum Beispiel zu Beginn der Pandemie mit der Aussage, man rette möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Jetzt erneut Sätze, die viele Grüne nicht dulden wollen. Auch von der Parteispitze in Berlin heißt es heute, Palmers jüngste Äußerungen seien beleidigend rassistisch. Ein Parteiausschlussverfahren sei unvermeidlich gewesen.
Gerade in Baden-Württemberg, aber auch für mich und für die Bundespartei kann ich das sagen, hätten wir uns das Wochenende gerne anders vorgestellt. Aber nun ist es so entschieden und damit ist die Chance, diesen Streit, den es ja jetzt über verschiedene Etappen schon länger gab, über die satzungsgemäßen Gremien zu klären.
Das Parteiausschlussverfahren beschlossen am Wochenende in Baden-Württemberg. Palmer will sich dem stellen, ein wirkliches Problem kann er jedoch nicht erkennen. Er habe keine Ahnung gehabt, welches Erdbeben er da mal wieder auslöse, schreibt er heute bei Facebook. Außerdem habe er keine Provokation geplant, sondern pädagogische Satire. Er habe einem innerparteilichen Gegner zeigen wollen, dass dessen Rassismusvorwürfe konstruiert seien. Nicht zum ersten Mal liegt Palmer mit seiner Partei über Kreuz. Das Ausschlussverfahren kann Wochen oder gar Monate dauern. Ausgang völlig offen. Boris Palmer macht keine Anstalten, still und leise das Feld zu räumen. Und so kann das Parteiausschlussverfahren, das auch von Kanzlerkandidatin Baerbock unterstützt wird, durchaus zur störenden Begleitmusik im grünen Bundestagswahlkampf werden.
Binnen 24 Stunden sind auf der italienischen Insel Lampedusa mehr als 2000 Flüchtlinge angekommen. Sie erreichten die Mittelmeerinsel mit kleineren Booten oder wurden von Patrouillenschiffen an Land gebracht. Damit sind Anfang des Jahres bereits etwa dreimal so viele Flüchtlinge nach Italien gekommen wie im gleichen Zeitraum 2020. Das Aufnahmezentrum vor Ort ist überfüllt. Die EU-Kommission hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, bei der Aufnahme der Geflüchteten zu helfen. Der deutsche Star-Architekt Helmut Jahn ist gestorben. Der 81-Jährige kam am Wochenende bei einem Fahrradunfall in seiner Wahlheimat USA ums Leben. Seine Karriere begann der bei Nürnberg geborene Jahn in Chicago. Weltruhm erlangte er durch zahlreiche Büro- und Flughafengebäude. Als seine Meisterwerke hierzulande gelten das Berliner Sony Center und der Messeturm in Frankfurt am Main. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 11. Mai.
In den Osten strömt morgen nochmal sehr warme Luft, in den Westen kühlere Luft. In der Nacht regnet es in der Nordwesthälfte teilweise stark, anfangs Richtung Osten Gewitter. Am Tag regnet es in der Westhälfte länger ergiebig, Richtung Osten ist es noch längere Zeit sonnig, am Nachmittag und Abend dann dort stellenweise heftige Gewitter, örtlich unwetterartig. In der Nacht 8 bis 16 Grad, am Tag Temperaturen zwischen 12 Grad im äußersten Norden und 30 Grad in der Lausitz. Am Mittwoch im Osten und Südosten Regenfälle, im Westen häufiger Lücken in der Wolkendecke und nur einzelne Schauer. Dichte Regenwolken auch am Donnerstag, im Südwesten und Nordosten Lichtblicke, auch am Freitag wechselhaftes Wetter bis 20 Grad.
Um 22.30 Uhr ist Ingo Zamperoni für Sie da, unter anderem mit diesen Tagesthemen. Eskalation in Jerusalem, warum gerade jetzt die Gewalt zwischen Palästinensern und Israelis so zunimmt und Frühling an der Großglockner Passstraße, wenn sich Fräsen durch meterhohen Schnee fressen.